Ich möchte gerne auch noch mal kurz beten, dass der Herr uns hilft. Vater, ich bete darum, dass du mir hilfst zu reden und dass du uns hilfst zu hören, das, was du jedem Einzelnen sagen möchtest. Amen. Vor einigen Wochen, Monaten habe ich hier gepredigt über das Thema das Übernatürliche. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, vielleicht einige Sachen darüber. Das Übernatürliche, ich habe damals gesagt, das ist eine ganz wichtige Dimension unseres Glaubens. Eigentlich kann man unseren Glauben gar nicht verstehen, wenn man diese Dimension nicht in Betracht zieht. Ja. Gottes Wort ist voll davon. Gott ist in einer übernatürlichen Dimension und unser Glaube ist eigentlich durchdrungen davon. Wir finden das immer wieder, dass in Gottes Wort berichtet wird, wie diese Dimension von Gott, diese übernatürliche Dimension auf unser Leben einwirkt und wie das durchkommt in unserem natürlichen Leben. Und wir sehen, dass wir unser Leben und unseren Glauben nicht verstehen können, ohne diese Dimension in Betracht zu ziehen und auch ein Stück weit zu kennen. Jesus hat sich darin bewegt und er wollte, dass seine Jünger diese Dimension kennen, sich da drin bewegen. Und es geht sogar so weit, dass der Epheserbrief sagt, wir sind mit Jesus schon in diese Dimension versetzt, in den Himmel versetzt. Von daher ist es wichtig, dass wir uns beschäftigen mit diesem Thema. Nur, ich habe damals bei meiner Predigt eine Sache fast völlig außer Acht gelassen. Und auf diesen Aspekt möchte ich heute zu sprechen kommen. Nämlich, man kann nicht über das Übernatürliche reden, ohne auch zu sehen, dass es da eine Konfrontation oder einen Konflikt gibt in diesem Gebiet. Das letzte Mal habe ich nur darüber geredet, dass wir uns ausstrecken nach Gottes Kraft. Aber wenn wir das tun, dann gibt es da auch noch eine andere Seite in dieser Dimension des Übernatürlichen. Und ich möchte heute dieses Bild ein bisschen ausbalancieren, ein bisschen vervollständigen. Lasst uns eine Bibelstelle zusammen lesen, Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 20. Ich hoffe, ich nehme dem Gerhard diese Stelle nicht weg. Er predigt ja über Apostelgeschichte, aber ich denke, ich werde die nicht ausreizen. Gerhard kann ja dann noch was dazu sagen. Also mir geht es nicht um Apostelgeschichte, sondern ich möchte diese Stelle nehmen, weil die so gut verdeutlicht, worum es mir geht. Ich lese mal vor und ihr könnt es mitlesen. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Das ist der Hammer, oder? Habt ihr die Stelle schon mal gelesen? Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Gevas, die das taten. Anmerkung, die haben gedacht, irgendwie scheint dieser Name Jesus eine magische Bedeutung zu haben und wir versuchen das mal, ob diese Magie funktioniert. Und passiert Folgendes. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Ein Satz fehlt dir noch, der Satz 20, den lese ich noch vor. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Dieses So in Vers 20 ist ein ganz wichtiges Wort. Ja, da steht, so wuchs das Wort des Herrn Und das bezieht sich zurück auf das, was hier vorher gesagt wurde, vor allen Dingen in Vers 18 und 19. Nachdem dieser klare Schnitt mit Zauberei gemacht wurde, wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Diese Verse sind voll von übernatürlichen Phänomenen. Stimmt ihr mir zu? Ja? Voll. Außergewöhnliche Wunderwerke und Phänomene, übernatürliche Phänomene von beiden Seiten. Das ist das Interessante, ja? Eben auf der einen Seite die Kraft Gottes und auf der anderen Seite haben wir Werke der Finsternis, irgendwelche Söhne des Hohenpriesters, die da was versuchen, was dann nicht funktioniert. Und dann steht da, dass viele zahlreiche Menschen Zauberei getrieben haben. Und wir sehen auch da diese ganze Dimension von übernatürlichen Dingen da drin. Da steht zweimal, wird das betont, Vers 18, viele aber von denen, die gläubig geworden waren, Vers 19, zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten. Also es sind viele Leute gewesen. Offenbar war Zauberei ein Massenphänomen in der Gesellschaft dort. Ja. Und dann wurde berechnet, die Bücher, der Wert der Bücher, den sie verbrannt haben, 50.000 Silberdrachmen. Ich habe das mal nachgeguckt in einem Bibelkommentar. Ein Silberdrachme ist ungefähr der Tageslohn für einen Arbeiter. Jetzt müsst ihr mir helfen, was ist ungefähr der Tageslohn für einen Arbeiter? Können wir uns auf 100 Euro einigen oder ist das zu viel? Ja, einigen wir uns auf 100 Euro, ihr könnt mehr oder weniger dann rechnen. Sind dann ungefähr 5 Millionen Euro. Also stellt euch vor, hier würden Leute Buße tun, ihr ganzes okkultes Zeug zusammenlegen, wir würden rechnen und das hat einen Wert von 5 Millionen Euro. Das ist ein Haufen Geld. Und ich denke, dass Ephesus nicht so groß war wie Reutlingen heute. Ja, die Stadt war sicherlich kleiner. Aber ich weiß es nicht, vermute es mal. Das wurde nicht in eBay versteigert, sondern verbrannt. Und das ist ganz klar. Da hat keiner gedacht, das können wir noch verkaufen und dann das Gemeindezentrum davon bezahlen. Sondern ganz klar, Schnitt, was mit Hexerei zu tun hat, muss vernichtet werden. Auch wenn es was kostet. Und es hat viel gekostet, also rein materiell. Wir sehen hier diesen Konflikt mit der Finsternis. Ja, wir sehen Übernatürliches auch von Gottes Seite her und Konflikt, Konfrontation mit der Finsternis. Und ich glaube, man kann eigentlich nicht über das eine reden, ohne auch über das andere zu reden. Ich glaube nicht, dass wir nur einfach nach Gottes Kraft gucken können, ohne gewappnet zu sein, ohne bereit zu sein für einen Konflikt mit der Finsternis. Damals war das offenbar ein Massenphänomen. Wenn es 5 Millionen Euro waren, umgerechnet, dann muss das viele Leute betroffen haben. Und ich glaube, oder ich möchte anhand dieses Konfliktes mit Zauberei einfach diesen Konflikt mit der Finsternis ein wenig beleuchten. Diesen Konflikt, in dem auch wir stehen. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Derek Prince aus seinem Buch Sie werden Dämonen austreiben. Das gab es auf dem Büchertisch, gibt es wahrscheinlich noch. Da steht Folgendes. Verfolgt man die verschlungenen und irreführenden Pfade dämonischer und okkulter Aktivitäten, stellt man fest, dass sie alle auf eine primäre Quelle zurückgehen, Zauberei. Zauberei ist die universelle, urzeitliche Religion der gefallenen Menschheit. Als sich die menschliche Rasse in Rebellion von Gott abwandte, hielt die Macht der Zauberei Einzug. Wie es in der Bibel heißt, Rebellion ist wie Sünde der Zauberei. 1. Samuel 15, 23 steht es. Die primäre Religion des gefallenen Menschen, behauptet Derek Prince. Und ich glaube, er hat recht. In Galater heißt es, dass Zauberei ein Werk des Fleisches ist. Ich glaube, dass es da letztendlich die Wurzel hat. Die Wurzel davon ist, ich brauche Kraft. Ich will meinen Willen durchsetzen. Ja, die Wurzel in Zauberei ist im Grunde Manipulation. ich will haben, was ich will, und ich manipuliere da Menschen, um das zu kriegen, und ich greife zu unlauteren Mitteln, ich greife zu Mächten, ich nehme das, um das zu kriegen, was ich will. Und dann geht das immer weiter. Aber da ist die Wurzel drin, in unserem Fleisch. Manipulation. Wir wollen haben, was wir wollen. Unseren Willen durchsetzen. Gut, aber dieser offene Konflikt mit Zauberei ist die Frage, geht uns das heute überhaupt noch was an? Ist das damals? Oder was ist heute? Muss man sich überhaupt damit auseinandersetzen? Und dann auch noch in der Sonntagspredigt? Ich bin letztens selber wieder ganz neu auf dieses Thema gestoßen worden durch einen Vortrag, den ich selber gehört habe. Und in diesem Vortrag hat der Redner die amerikanische Gesellschaft angeschaut und hat gezeigt und nachgewiesen, oder ich sage mal behauptet zunächst mal, dass das ganze Thema Zauberei, Hexerei von einem Randphänomen in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist in den letzten Jahren. Dass es im Grunde genommen alles durchzieht. Ja, Schulen, Medizin, Politik, Medien. Und hat verschiedene Dinge da gezeigt, anhand auch von Literatur und Filmen, die es gerade so aktuell gibt. Und ich habe gedacht, na, das muss ich doch mal gucken, ob das auch in unserem Land stimmt. Wie ist es in unserer Gesellschaft? Und ich habe bei Amazon.de, für die, die das nicht wissen, also das ist ein Internetportal, wo man Bücher bestellen kann, ganz bekannt, habe auch schon sehr viel bestellt. Ich habe gedacht, ich muss doch mal gucken, was die Deutschen so lesen. Sag mir, was du liest, und ich sagte, wer du bist. Und ich habe da eingegeben das Stichwort Hexe. Und siehe da, 1577 Einträge von Büchern. Da sind zwar auch Kinderbücher dabei, alles Mögliche, softmäßige auf den ersten Blick, Romane und so weiter, aber dann auch ein Haufen Zeug, was ganz anders ist. 1500 Einträge. Wenn man das Wort Magie einträgt, kriegt man über 2000 Einträge, Bücher. Zauberei nochmal ungefähr 500. Nur um euch kurz zu zeigen, was da so gelesen wird in unserem Land. Zum Beispiel das Buch Wicca Magie für Junghexen. Wicca ist eine Abkürzung für Witchcraft, Zauberei. Ein kleines handliches Taschenbuch, das sehr fundiert an die Frage der jugendlichen Zielgruppe herangeht. Gut verständlich geschrieben, führt die Autorin ihr Publikum in die Thematik Hexerei ein. Dann Wicca-Rituale für jeden Tag. Also das kannst du dann so benutzen wie deine Losung. In jugendgerechter, spannender Sprache bietet dieses Buch Jugendlichen, die sich für Magie interessieren, wertvolle Informationen zur Gestaltung ihres Alltags oder ihres Lebens überhaupt im Sinne der Wicca-Magie. Dann ein anderes Buch, Hexensprüche für nette Mädchen. Ein Rezensentin schreibt, also dieses Buch ist wirklich sehr hilfreich und gut verständlich, habe schon viele Rituale aus diesem Buch ausprobiert und sie helfen einem auch wirklich weiter. Das Hexen-Einmal-Eins der Liebe. Wollten Sie schon immer Ihren Traumpartner für sich gewinnen, eine unsiebsame Konkurrentin ausstechen? Dann tun Sie es, indem Sie Ihre Umgebung verzaubern. Und so weiter und so fort. Gibt's Bücher, die sind dafür da, um Hexerei schon von vornherein mit Kindern in die Familie zu kriegen, sozusagen Familienandacht zu machen. Dann vor allen Dingen für Jugendliche. Dann auch Bücher für die Erwachsenen, die irgendwie ein bisschen besorgt sind, was ihre Jugendlichen da treiben. Dass man da das alles nicht so schlimm ist. Wie gesagt, Basiswissen weiße Magie, Basiswissen schwarze Magie. Und das alles in Amazon, das ist nicht in einem Winkel. Und wenn ihr in die Buchhandlung geht, dann trifft euch das direkt. Ja. Dann ein Buch, das wollte ich euch vorlesen, was da steht, weil das ist wichtig. Da müssen wir genau zuhören. Teen Witch, die wilde Magie der jungen Hexen. Dieses Buch erzählt auf anschauliche, leicht verständliche und vor allem fröhliche Art von Hexen, dass es eine Freude ist, darin zu lesen. Der Begriff Hexe wird erklärt, über die Vorurteile gegenüber den Hexen gesprochen. Die beiden Autorinnen stellen ganz klar, dass Hexen nichts mit Satanismus zu tun haben. Der Satansglaube kommt im christlichen Bereich vor, nicht bei den Naturreligionen. Also gibt es auch keine Satansanbetung. Das finde ich ganz wichtig, denn Hexen werden immer sofort mit Satan in Verbindung gebracht. Den haben sie aber nicht nötig. Klammer auf, das sind die verstaubten altertümlichen Christen, die daran glauben. Tatsächlich ist es so, dass Hexen gar nicht unbedingt an Satan glauben. Die glauben, dass das neutrale Kräfte sind in der Natur, die sie anzapfen. Das sind die verstaubten mittelalterlichen Christen, die an den Teufel glauben. Den haben die Hexen nicht nötig. Wenn ihr bei Amazon.com das Wort Witch eingebt, Hexe, erhaltet ihr 107.000 relevante Einträge. Das ist das, was in Zukunft auf uns zukommt, vermute ich mal. Das ganze Thema geht noch weiter, wenn wir den ganzen Bereich Filme anschauen. Harry Potter war in aller Munde, ist noch. Kennt ihr wahrscheinlich, also oder kennt vielleicht nicht den Film, aber das ganze Thema. Die Autorin sagt, sie hat nichts mit Hexerei am Hut. Wer es glaubt, auf jeden Fall ist das, hier kriegt man das nachgeliefert, um das selber auszuprobieren. Oder so Filme wie Practical Magic, Zauberhafte Schwestern mit Sandra Bullock und Nicole Kidman. So sehen die Hexen heute aus. Jung, attraktiv, sexy, mit Macht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir begegnet das immer wieder. Im Kindergarten, wenn der Tim nach Hause kommt, David kommt nach Hause, bringt Bücher mit. Und so weiter. Das Thema ist, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft von einem Randthema in die Mitte der Gesellschaft gerückt und normal geworden. Im Fernsehen, in den Zeitungen. Es ist nichts, eine Hexe ist nichts, nicht eine alte Frau mit einem Pickel auf der Nase, sondern eine junge, attraktive, sexy, mächtige Frau. Und dann eben die Hexer entsprechend. Die Botschaft ist, Hexerei ist attraktiv, du kannst dir alle deine Wünsche damit erfüllen. Es ist Macht ohne Buße, Macht ohne schlechtes Gewissen. Es gibt keinen Teufel, das ist alles neutral. Das sind die altmodischen Christen, die damit zu tun haben. Und die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der Rainer hat erzählt, wie sie in Berlin waren, beim Paul Nogosek auf dem Seminar, und dann haben sie dort erfahren, dass es in Berlin mehr eingetragene Hexen gibt als Pastoren. Hat es was mit uns zu tun? Ich denke, es hat mit uns zu tun, und wir sehen, dass hier jetzt an dieser Stelle der Konflikt aufgebrochen war, damals in Ephesus. Und ich denke, wir sollten sensibel sein für diesen Konflikt, in dem wir auch stehen. Das ist nur die eine Stelle in der Bibel, wo das rauskommt. Es gibt noch viele andere Stellen. Ich möchte euch ganz kurz ein paar Schlaglichter da geben. Stellen, die ihr alle kennt oder vermutlich kennt. Zum Beispiel Mose im Konflikt mit den ägyptischen Zauberern. Kennt ihr wahrscheinlich die Stelle, ja, in 2. Mose. Mose wird beauftragt, zum Pharao zu gehen und übernatürliche Zeichen von Gott zu machen. Und die Zauberer können das auch. Direkte Konfrontation mit Magie. Und die Zauberer haben diese Wunder nachgemacht und haben wesentlichen Anteil daran gehabt, dass der Pharao sein Herz verstockt hat für Gott. Ja. Paulus nimmt das im 2. Timotheusbrief auf und sagt, in der Endzeit wird es sein, so wie Jannes und Jambres dem Gott widerstanden oder dem Mose widerstanden haben, so werden Leute in der Endzeit sein. Dann ein anderes Thema, Elia im Konflikt mit der Hexe Isabel, die Erzhexe in der Bibel. Massiver übernatürlicher Konflikt. Ja, die Frage letztendlich, wo, auf welcher Seite stellt sich das Volk dann auch? Und diese ganze Frage nach Isabel wird auch in der Offenbarung aufgenommen, da komme ich nochmal drauf zurück. Dann Stellen, die uns etwas näher liegen vielleicht, Philippus in der Apostelgeschichte, evangelisiert in Samaria, Leute kommen zum Glauben und dann gibt's eine Konfrontation mit einem Zauberer, dieser Konflikt kommt da volle Kanne an die Oberfläche. Apostelgeschichte 8, ich lese da mal ein Stück vor. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus und mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Übrigens, Das ist immer wieder in der Bibel zu finden. Heilung und Dämonenaustreibung. Ich glaube, wir können uns nicht nur nach Heilung ausstrecken. Ja, wir sehen diese Konfrontation mit der Finsternis, kommt immer wieder vor. Wir sehen das bei Jesus in seinem Dienst. Ich würde sagen, ein Drittel der Zeit treibt er Dämonen aus. Wahrscheinlich sogar mehr. Und dasselbe in der Apostelgeschichte auch hier. Die Geister fuhren aus. Und also dieser direkte Konflikt mit der Finsternis und dann Gelähmte wurden heil. Und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt und trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle an, vom Kleinen bis zum Großen, und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigt, wurden sie getauft und so weiter. Der Zauberer lässt sich dann auch taufen, aber seine Buße ist sehr oberflächlich. Und Petrus muss ihn nochmal konfrontieren. Und als er sozusagen den Heiligen Geist für seine Magie haben möchte. Wir sehen an den Stellen schon, dass das ein Thema ist. Es geht noch weiter. Paulus, nachdem er auf seine Missionsreise geschickt wurde, Gerhard hat ja letztens drüber gepredigt, über diese Aussendung. Das Erste, was passiert, sie kommen auf die Insel Zypern. Leute kommen zum Glauben, aber auch sofort dieser Konflikt mit Zauberei. Ja. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, ich lese die Stelle Apostelgeschichte 13, 6 folgende, bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte das Wort Gottes zu hören, also der Prokonsul. Elymas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn hin und sprach, O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn. Letzte Stelle lese ich jetzt nicht vor, Apostelgeschichte 16, 16, Paulus im Konflikt mit einer Wahrsagerin. Nur ein paar Schlaglichter. Hat das was mit uns zu tun? Versteht mich richtig, ich glaube nicht, dass wir ständig uns darum kümmern müssen, aber das machen wir auch nicht. Wir predigen ja auch nicht jeden Sonntag darüber, aber ich denke, wir sollten uns die Zeit nehmen, heute das anzuschauen, was da los ist. Und ich möchte ein paar Sachen zusammenfassen, was dieser oberflächliche Blick über die Bibel uns schon zeigt, über das Thema Hexerei, im Gegensatz zu dem, was uns heute weisgemacht werden soll. Das Erste ist, kannst du das weitermachen? Es gibt keine neutrale Zauberei. Es gibt keine neutralen Kräfte in der Natur. Es gibt nur ein Entweder-Oder, ein Schwarz oder ein Weiß. Es ist eine große Lüge zu glauben, es gibt neutrale Kräfte, die uns irgendwie zur Verfügung stehen oder die man manipulieren kann oder einsetzen kann. Die Bibel offenbart uns, es gibt im Übernatürlichen das Reich Gottes und das Reich des Teufels und beide Reiche haben nichts miteinander zu tun und liegen in einem unerbitterlichen Kampf. Gottes Kraft lässt sich für uns nicht einfach anzapfen ohne Buße. Ja? Und dann haben wir die auch nicht, sondern sie hat uns. Zauberei ist ein Werk der Finsternis. Paulus sagt hier zu dem Elymas, du Sohn des Teufels. Und damit bringt das auf den Punkt. Ja. Er sagt nicht, dass das neutral ist, sondern sagt ganz klar, ich ordne dich dem zu. Du bist Zauberer, das bedeutet Sohn des Teufels. Viele Leute wissen das nicht, wollen es nicht wissen. Aber die Wahrheit ist, Zauberei ist nicht neutral. Der Teufel ist keine Erfindung der Christen, sondern es ist eine Offenbarung Gottes, dass das die Wahrheit ist. Der Teufel will das verdeckt halten. Okkultismus bedeutet verborgen. Okkult ist verborgen. Aber Gott will das ans Licht bringen. Dieser Konflikt, der mit dem Teufel besteht, jedes Mal, wenn Jesus auftritt in der Kraft des Heiligen Geistes, kommt dieser Konflikt raus. Und das Verborgene wird offenbar. Das ist das Erste, was wir feststellen. Es gibt keine neutrale Zauberei, es gibt keine weiße Magie. Es ist eine Lüge. Ich habe ein Buch gefunden, das behauptet, es gibt christliche Magie. Es ist eine große Lüge. Das Zweite ist, das Reich Gottes steht in einem Konflikt mit dem Reich der Zauberei oder mit dem Reich der Finsternis und auch mit Zauberei. Und hier gibt es keine Toleranz, keinen Kompromiss, sondern nur Kampf. Nichts anderes. Kein Wegschauen, kein Weggehen, kein Stehenlassen, sondern Kampf. Nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte. Ja. Das Dritte, was wir an all diesen Stellen sehen, wo es zur Konfrontation mit der Finsternis kommt, wo es zur Konfrontation mit Zauberei kommt, an allen Stellen ist, das Reich Gottes ist stärker. Der Teufel ist besiegt. Jedes Mal verliert das Reich der Finsternis. Das ist das, was Gottes Wort uns auch zeigt. Der Teufel und Gott stehen nicht auf der gleichen Stufe. Der Teufel ist ein gefallenes Geschöpf und Gott ist Gott. Der Teufel ist nicht weder allgegenwärtig, noch allmächtig, noch ewig, noch allwissend. Er ist es nicht. Er will behaupten, dass er ist es aber nicht. Der Teufel ist besiegt, der Sieg ist schon vollbracht und der endgültige Ausgang steht schon fest. Wer den wissen will, kann es auf der letzten Seite der Bibel nachlesen. Aber es gibt immer noch einen realen Kampf. Das wäre dann eben die Frage, wenn der Teufel schon besiegt ist, müssen wir uns überhaupt noch damit befassen? Die Antwort ist ja. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir wollen oder nicht. Wir sehen es auch, dass alle unsere Geschwister zu biblischen Zeiten das auch mussten. Und die Bibel gibt uns klare Anweisungen, wie wir damit umgehen sollen in diesem Konflikt. Der Konflikt wird uns aufgenötigt. Wir dürfen keinerlei Hexerei oder Zauberei oder andere okkulte Werke in unserem Leben dulden. Ich lese euch die Stelle aus Offenbarung 2, 19, die hat letztens der Detschko schon mal vorgelesen. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus zu einer Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich vermute, dass die Frau gar nicht Isabel heißt, sondern dass Jesus sagen will, das ist eine Isabel, das ist eine Hexe. Und Jesus selbst sagt, ich sehe eure Gemeinde, ich sehe euren Lobpreis, ich sehe eure Dienste, es ist alles gut. Eure Werke sind heute mehr als früher und es ist super, aber ihr habt Kompromiss mit Hexerei in eurer Mitte. Und da bin ich euer Richter und nicht euer Freund. Das sagt Jesus hier an der Stelle. Ich frage, es ist interessant, dass das tatsächlich sein kann, aber es kann sein. Jesus sagt da, ich habe gegen dich, dass du das machst, diesen Kompromiss mit Hexerei. Was dann auch noch zu Unzucht führt und Götzendienst. Und Jesus möchte, dass da was passiert. Das Fünfte ist, was wir sehen an all diesen Stellen, das Ziel ist, dass Menschen frei werden von diesem Einfluss der Finsternis. Es soll nicht nur einfach offenbar werden, sondern Jesus, Gott möchte, dass Menschen rauskommen von diesem Einfluss von Zauberei und von Hexerei und von überhaupt von Okkultismus. Erstmal die, die es selber tun, aber auch die, die unter dem Einfluss stehen von den Leuten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch daran denken, zum Beispiel in der Seelsorge oder wenn wir mit Leuten zu tun haben, die zum Glauben kommen. Viele von denen haben eine Geschichte hinter sich von Beschäftigung mit okkulten Dingen, ja, das ganz normal ist heutzutage. Kein Problem. Auch im Rahmen von Halloween-Festen und was weiß ich alles. Ja. Filme, ich will das noch nicht nochmal drauf eingehen, es ist überall rund um uns. Und natürlich sind viele Probleme in der Seelsorge auch rein menschliche Probleme, aber nicht alle. Und wir können nicht alle Probleme auf einer rein menschlichen Ebene verhandeln. Wir müssen daran denken, dass es auch einen klaren Schnitt, eine klare Trennung vom Okkulten geben muss und dass das willentlich und ohne Kompromiss vollzogen werden muss, so wie wir das hier auch im Gottes Wort sehen, bis dahin, dass Sachen weggeschmissen werden und verbrannt werden. Ich habe vor einigen Jahren mal mit einem Freund zusammen Schallplatten und CDs im Wert von, weiß nicht wie viel, 1.000 Euro zerstört, die alle finster und okkult waren. Also wir haben uns getroffen in einem Zimmer und haben dann ein Fest gefeiert, indem wir das Zeug alles zerschlagen, zerbrochen und zerhauen haben. Aber das war ein wichtiger Schnitt, zu sagen, nicht ich verkaufe das und dann spende ich das, sondern nein, ich zerbreche das und vernichte das. Ja. Und das ist auch heute wichtig und das ist teilweise gar nicht mehr klar. Ja. Okay, ich möchte noch ein paar Sachen sagen. Wie verhalten wir uns jetzt in diesem Konflikt? Wir haben gesehen, das ist die Realität. So, wie verhalten wir uns jetzt in diesem Konflikt? Das kannst du erstmal ausmachen. Ich glaube, ich habe drei Punkte. Der erste Punkt, den ich sagen möchte, ist, wir müssen erkennen, wie die Wahrheit, wie die Realität von Gottes Wort her ist. Dass die Realität so ist, dass es ein Schwarz und ein Weiß gibt. Ich möchte euch die Berufung des Paulus vorlesen, wie er sie selber beschreibt in Apostelgeschichte 26. So kam Jesus zu ihm und sagte, Apostelgeschichte 26, 17, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Jesus selbst spricht und er malt ganz schwarz-weiß. Finsternis, Licht, Macht des Satans, Gott. Nichts dazwischen. Nichts Neutrales. Und er sagt, und das ist dein Auftrag. Und ich denke, wir müssen sehen, so ist die Realität von Gottes Wort her, von Gottes Offenbarung her. Und die Frage ist, auf welcher Seite stehen wir? Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Das Bekenntnis zu Jesus, der ins Fleisch gekommen ist und für uns gestorben ist, ist entscheidend. Aber die Frage ist, auf welcher Seite wollen wir stehen? Und das ist auch eine Frage, die wir in unserem Alltag durchbuchstabieren. Ja. Wo stellen wir uns hin? Erkennen und entscheiden. Das zweite ist Trennung und Kompromisslosigkeit gegenüber okkulten Dingen in unserem Leben. Wir sehen, dass das die Christen in Ephesus getan haben, kompromisslos, sich getrennt von den okkulten Dingen und es hat sie viel gekostet. Und wichtig ist, dass wir auch diesen Schrott rausschmeißen aus unserem Leben. Es gibt Dinge, die in unserem Herzen hängen, die brauchen Gottes Arbeit, Gottes Prozesse in unserem Leben. Aber es gibt auch Dinge, die können wir von heute auf morgen rausschmeißen, ganz konkrete Sachen, die sich angesammelt haben in unserem Leben. Und dazu gehören okkulte Bücher, okkulte Musik, Sachen, die Kräfte anzapfen, die nicht von Gott sind, scheinbar neutral. Guckt die Kinderbücher kritisch an. Zauberbücher, Mondbücher, die Macht der Steine, Filme. Das Thema Filme ist ein Riesenthema. Ja, auch noch. Und ich glaube, dass viele Christen Filme angucken, die im Grunde genommen okkulten Inhalt haben oder ganz wischiwaschi sind. Ich glaube, dass viele Christen einfach das Zeug angucken. Magie und Zeug, ja, und denken, ich bin frei. Ich muss euch sagen, ich glaube nicht, dass wir frei sind. Ja, aber die Sache mit dem Götzenopfer. Aber wenn man die Stelle zu Ende liest mit dem Götzenopfer, sagt Paulus Folgendes. Und die Stelle möchte ich lesen. 1. Korinther 10, Vers 19. Was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götze etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Herr Paulus, so schwarz-weiß, so übertrieben, Dämonen oder Gott? Paulus sagt das ja. Entweder, wenn wir uns darauf einlassen, Gemeinschaft mit Dämonen. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. Und das müssen wir sehen. Und die Frage ist auch da, ich glaube, wir sollten da kritisch sein. Was gucken wir an? Wem setzen wir uns aus? Wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Ich möchte das nicht. Und wenn wir das sehen, dann sollten wir uns davon trennen, auch wenn es uns was kostet. Ich möchte nicht den Herrn als meinen Gegner. Und ich glaube, wir brauchen da eine kompromisslose Haltung in diesen Dingen. Das guckt euren Schrank durch, was sich angesammelt hat. Auch die Silke hat es gerade in der Pause nochmal erzählt, wir waren auf unserer Hochzeitsreise in einem Indianerreservat und haben einfach da so schön Indianerschmuck gekauft. Und unser damaliger Hauskreisleiter hat gesagt, ich habe gar kein gutes Gefühl über diesen Indianerschmuck, dass der damalige Hauskreisleiter sitzt dahin, das war der Norbert. Und wir haben darüber gebeten, wir haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht, das ist tatsächlich wahr. Und man muss wissen, dass diese Sachen teilweise besprochen, was weiß ich alles sind, auf jeden Fall Bedeutung haben. Jetzt ist die Frage, bete ich jetzt, faste ich jetzt darüber, bis das Ding frei ist oder schmeiße ich es weg? Ja, die Silke hat es weggeschmissen. Kein Kompromiss. Und ich möchte noch einen Bereich ansprechen. Ich weiß, dass ich da vielleicht in ein Wespennest stoße, aber ich habe gebetet und dachte, ich soll es ansprechen. Ja, vielleicht habe ich mich verhört, aber ich möchte es einfach tun. Das ganze Thema Medizin. Es gibt in Medizin weite Bereiche, die wollen Kräfte anzapfen in der Natur, scheinbar neutral. Gottes Kräfte lassen sich nicht einfach anzapfen. Ja, aber es werden übernatürliche Kräfte versucht anzuzapfen für Heilung und dazu gehört auch das ganze Gebiet der Homöopathie. Homöopathie ist, wenn man wirklich dahinter schaut, nichts anderes als Magie. Es werden Kräfte versucht freizusetzen, das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, durch irgendwelche Stoffe zu heilen. Hinterher werden auch gar keine Stoffe mehr drin sein, das ist auch gar nicht das Ziel. Kommt immer wissenschaftlich daher und sagt, da ist da nichts mehr drin. Darum geht's überhaupt nicht. Das soll ja auch nichts mehr drin sein. Das Ziel ist, Kraft freizusetzen, zu dynamisieren. Das ist Magie. Und es wirkt, auch wenn nichts mehr drin ist. Es wirkt als Magie. Und ich habe schlimme Fälle gesehen von Leuten, die tief damit eingelassen haben. Und an einer Stelle wird der Pilz runtergedrückt, an der nächsten Stelle sind 10 Köpfe nachgewachsen. Wir brauchen einen radikalen Schnitt davon. Diese Dinge schleichen sich massiv durch die Hintertür ein. Das okkulte Zeug ist gegenwärtig. Und wir sind in diesem Konflikt, in dem auch unsere Geschwister dort waren. Trennung und Kompromisslosigkeit. Das dritte ist Liebe und Widerstand. Es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Menschen und Mächten. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen da unterscheiden. Auch wenn Menschen noch so tief im Reich der Finsternis verstrickt sind, Jesus liebt sie. Und es gibt Hoffnung für jeden, auch wenn er mittlerweile nicht mehr da ist, dass er sagt, es hilft mir, sondern ich bin gefangen. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Und der Teufel sagt, gehörst mir. Am Schluss wird's offenbar. Je tiefer die Leute da reinkommen in Hexerei, irgendwann wird's offenbar. Aber der Teufel ist ein Lügner und jedes Anrecht des Teufels kann gebrochen werden über dem Leben. Jesus hat ihn besiegt und wenn das für irgendjemand hier gilt, du kannst komplett frei werden. Jedes Anrecht der Finsternis kann gebrochen werden. Jesus liebt dich trotzdem, auch wenn du dich mit der Gegenseite eingelassen hast. Und wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht mit Menschen. Wenn Menschen uns verfluchen, segnen wir. Aber gegen den Teufel müssen wir unerbittlichen Widerstand zeigen. Menschen lieben wir, aber gegen den Teufel unerbittlichen Widerstand. Kannst du mal die Stellen machen jetzt? Ich fasse nochmal bis dahin zusammen. Machst du weiter? Wie verhalten wir uns in dem Konflikt? Wir erkennen die Realität von Gottes Wort, entscheiden uns, auf welcher Seite wir stehen. Das ist das Erste. Weiter. Wir trennen uns von allen okkulten Dingen und sind weiterhin kompromisslos im Umgang damit. Und dann, wir lieben Menschen und widerstehen Mächten. Ich habe 3 Stellen einfach mal stellvertretend rausgepickt. Ihr seht, dass Gottes Wort dazu viel zu sagen hat. Epheser 6 zum Beispiel, das ganze Thema der Waffenrüstung wird so zusammengefasst. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, da geht es um diesen Kampf mit der Finsternis, Epheser 6, Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich habe Predigten gehört, die haben behauptet, der Teufel ist ein Papiertiger, wir brauchen den nicht mehr ernst nehmen. Da steht was anderes. Ich sehe das da nicht. Ja, wir werden, es wird gesagt, seid nüchtern und guckt, so sieht die Sache, so sieht die Realität aus. Geht davon aus, dass es euch passieren kann und deshalb passt auf, ja. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das Schlüsselwort in all den drei Stellen ist widerstehen. Ja? Widerstehen bedeutet nein. Ich sage nein, das ist eine Haltung, widerstehen. Ich stehe mit allem, was ich bin, dagegen. Ich akzeptiere das nicht. Ich möchte ganz kurz bei der letzten Stelle ein bisschen bleiben, Jakobus 4, 7, die ist so richtig schön knackig. Und die beschreibt, wie wir uns verhalten sollen in diesem Konflikt mit der Finsternis. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Jakobus sagt, wir müssen zwei Sachen machen. Das eine ist, wir müssen uns Gott unterwerfen. Das ist das Erste, damit fängt er an. Es gibt Menschen, die sagen, ich widerstehe einfach dem Teufel. Widerstehen ist das Entscheidende. Und dann passiert nichts, weil die Sache ist die, wir können nur dann widerstehen, wenn wir uns Gott vorher untergeordnet haben. Sonst haben wir keine Autorität. Wenn wir Gott nicht gehorchen, können wir alles Mögliche versuchen. Das wird nicht gehen. Ja. Ordnet euch Gott unter. Wir ordnen uns Gott unter, indem wir ihm glauben, indem wir Buße tun, indem wir ihm anbeten und preisen, ihm gehören und ihm gehorchen und ihn fürchten und ihn lieben. Dann steht aber Folgendes nicht dort. Ordnet euch Gott unter und der Teufel wird von euch fliehen. Es steht nicht dort. Und viele Christen glauben das. Viele Christen glauben, ich muss nur genug Lobpreis machen, dann wird der Teufel fliehen. Das ist nicht wahr. Gott sagt, ordnet euch Gott unter und dann widersteht dem Teufel und dann wird er von euch fliehen. Und Gott sagt auch nicht, ich werde das für euch tun. Ordnet euch mir unter und ich werde für euch dem Teufel widerstehen. Sagt er auch nicht. Er sagt, ordnet euch Gott unter mit aller Konsequenz, mit Haut und Haaren, uns ihm hingeben in der Anbetung in unserem ganzen Leben. Aber dann bleibt immer noch was übrig. Und das ist dem Teufel widerstehen. Und dann wird er fliehen. Wir brauchen beides. Und widerstehen heißt aktiv sagen, nein, ich will das nicht. Schluss damit. Und ich denke, das ist, hier müssen wir an der Stelle ausgewogen sein. Ja, beides tun. Ich möchte das zusammenfassen bis hierher. Das Thema, das Übernatürliche. Ich glaube, wir können nicht daran vorbeigehen, wenn wir wirklich Gottes Wort studieren. Und wir können dann auch nicht daran vorbeigehen, dass das Thema zwei Seiten hat. Einerseits wollen wir Gottes Gegenwart suchen. Und das ist das Motto für unsere Gemeinde in diesem Jahr, eins der Schwerpunkte. Ich glaube allerdings, wenn wir das tun, müssen wir auch einem Konflikt ins Auge sehen, der sich auch abspielt, im Konflikt mit der Finsternis. Und ich glaube, es geht nicht, dass wir nur das eine wollen, das andere nicht, und die Augen davor verschließen. Ich glaube, dass Gott erwartet, dass wir uns um eine ausgewogene Haltung bemühen und uns kompromisslos auf seine Seite stellen und wenn die Konfrontation kommt, auch konfrontieren. Und klar sagen, hier muss ein Schnitt sein. Und wir stehen auf Gottes Seite. Der okkulte Schrott muss raus. Und ich möchte nochmal auf diese Stelle in Apostelgeschichte, kannst du die nächste Folie machen? Zurück. Nee, die letzte Folie. Genau. Das ist der letzte Vers aus dieser Apostelgeschichte-Stelle, die ich am Anfang hatte. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Ich denke, das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass Gottes Wort mit Macht wächst. Und das bedeutet beides. Wir suchen Gott, widerstehen der Finsternis, wir weichen diesem Konflikt nicht aus. Und dann erwarten wir, dass Gottes Wort sich mit Macht erweist. Ich möchte jetzt zum Schluss einfach sagen, wenn da jemand ist, der noch nicht diese klare Entscheidung getroffen hat, ich möchte auf der Seite stehen, auf Gottes Seite stehen, dann gibt es heute die Möglichkeit dafür, das zu machen. Es ist wichtig, dass wir da klare Sache machen mit Gott. Und vielleicht bist du einfach reingerutscht in christliche Kreise, aber Gott sagt, es geht darum, sich zu bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Teufels zu Gott. Und das braucht eine klare Entscheidung von unserer Seite. Und es gibt kein Neutral. Es braucht es von uns. Und wenn es jemand gibt, heute hier, du kannst es heute machen. Ganz klar machen. Und wer das machen möchte, komm doch einfach am Schluss nach vorne. Das ist das eine. Und dann für die, die merken, ich muss mich von okkulten Dingen trennen. Wir können nicht jetzt einfach ruckzuck da drüber wischen und sagen, okay, jetzt stehen wir alle auf, machen eine Entscheidung, fertig, dann ist das Thema gegessen. Sondern ich glaube, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen und auch daheim schauen, was ist los, was hat sich angesammelt. Und wir können auch Gott fragen, dass er uns hilft, uns sensibel macht. Und wenn wir da irgendwelche Zweifel haben, lasst uns einfach Geschwister fragen. Ja, bevor wir da Angst haben oder extrem werden. Wir haben uns miteinander, aber mir geht's im Moment um diese Haltung. Ihr versteht, wir predigen auch nicht jeden Sonntag darüber, aber mir liegt das heute am Herzen. Und wenn jemand heute merkt, ich muss mich von okkulten Dingen trennen, triff heute die Entscheidung, das zu machen. Ja, ich will da kompromisslos sein. Und ich möchte einfach die Möglichkeit geben, für die, die das machen wollen, dass wir Gott trotzdem eine Antwort geben und sagen, ja, Herr, ich möchte dir sagen, ich will da kompromisslos sein. Und wer das auf dem Herzen hat, das einfach auszudrücken im Gebet, lass uns das doch machen zusammen und lass uns aufstehen und zusammen beten. Ich bete einfach und ihr könnt in eurem Herzen mitbeten und ja. Vater, ich komme einfach zu dir jetzt und ich danke dir, dass du Jesus gegeben hast, der uns freigekauft hat, der den Teufel besiegt hat, der die Finsternis Licht gemacht hat. Jesus, und ich möchte ganz kompromisslos dir gehören und zeig du, wo sich Sachen angesammelt haben, die nicht von dir sind. Ich bitte darum, dass diese kompromisslose Haltung durchzieht in unserem Leben. Ja, dass wir die Sachen rausschmeißen, die du draußen haben möchtest. Gib du Offenbarung, dass wir uns wirklich trennen, auch physisch trennen von diesen Dingen. Ich bitte, dass dein Volk das erkennt und rausschmeißt, wo der Teufel sich verdeckt geschlichen hat. Und Vater, ich bete darum, mach du das, dass wir deine Kraft erleben in unserer Mitte. Und dass wir auch sehen, wie Menschen frei werden. Dass wir sehen, wie Menschen frei werden aus den Bindungen der Finsternis. Dass sie sich bekehren, richtig bekehren von der Macht der Finsternis zu deinem Licht. Und dass sie zu deinen Kriegern und zu deinen Boten werden. Und hilf du uns dazu, wenn wir in diesen Situationen sind, dass wir Menschen freisetzen müssen, gib du uns den Mut und die Entschlossenheit, das zu tun. Den Finger darauf zu legen, wenn es nötig ist. Und nicht zurückzuweichen. Vater, ich bete darum, dass du uns gebrauchst. Und ja, darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Nochmal das Angebot, wenn es jemanden gibt, der da eine klare Entscheidung treffen möchte heute, das ist die Gelegenheit dafür.